SWR 2 Leben.
Als er an die hüfthoch gemauerte Brüstung trat und die Lichter der Stadt unter sich sah, spürte er zum ersten Mal
dass er ruhiger wurde. Dieser Satz steht am Ende eines 80 Seiten langen Textes, aus dem mal ein Roman werden soll. Er steht dort schon eine ganze Weile und wehrt sich erfolgreich dagegen, dass ihm weitere Wörter, Sätze, Absätze gar folgen. Ich habe ihn bereits mehrfach gestrichen und dann doch wieder hingeschrieben.
Es war kühler geworden,
schreibe ich nun und streiche auch diesen Satz wieder. Da kann man ja gleich schreiben, irgendwo bellte ein Hund. Und während mein Protagonist, er heißt übrigens Robert, nach allerlei Turbulenzen endlich ruhiger geworden ist, macht sich in mir das beunruhigende Gefühl breit, festzustecken, womöglich der Sache nicht gewachsen zu sein. Ich verlasse die Wohnung, weil ich es nicht mehr aushalte, Zeuge des eigenen Stillstands zu sein. Hoffe, ein wenig zu entspannen, durch die äußere Bewegung auch im Innern etwas in Gang zu setzen. Doch der Spaziergang hat eher Fluchtcharakter. Wovor laufe ich weg? Vor dem Eingeständnis, gescheitert zu sein?
Hi, Ralf.
Hi, Matthias.
Am Abend treffe ich mich wie jeden ersten Dienstag im Monat zum Schachspielen mit dem Freund und Kollegen Matthias Baxmann. Eine willkommene Ablenkung, denke ich. Doch Matthias schreibt unter anderem Hörspiele. Und während wir unsere Schachfiguren in Stellung bringen, frage ich mich, ob auch er manchmal beim Schreiben ins Stocken gerät und partout nicht weiterkommt mit seinem Text. Ob er sie kennt, die Angst vor dem leeren Bildschirm.
Ja, also im Prinzip habe ich meistens irgendeinen Anfang und dann stockt das. Also ich habe da keine Tricks, um irgendwie weiterzukommen, sondern das artet bei mir aus in Vermeidungsstrategien, dass ich mir Zeit verschaffe, also dass ich irgendwas anderes tue, als zu schreiben, in der Hoffnung, danach geht's weiter. Ich brauche jetzt nur mal eine kleine Pause, eine kleine, klitzekleine. Was ich sehr gerne mache, ich schaue danach, ob da vielleicht so ein paar leere Flaschen sind. Und wenn da 2, 3 rumstehen, dann sage ich mir, okay, bringst du die erstmal weg, dann gehst du auch mal ein bisschen raus an die frische Luft. Und du kommst dann wieder auf neue Gedanken. Und das mache ich dann auch. Und dann setze ich mich natürlich wieder vor den Bildschirm und es passiert gar nichts.
Aber was, frage ich mich, während ich nach und nach auch auf dem Schachbrett unter Druck gerate, ist der Grund für das plötzlich schier unüberwindlich scheinende Hemmnis im Schreibprozess? Bevor mein Gegenspieler den tödlichen Zug mit seiner Dame setzen kann, konfrontiere ich ihn mit meiner Frage.
Oft sind es 2 Sachen. Einmal, dass es einfach, so wie ich mir das gedacht habe, nicht funktioniert oder mir die Sätze nicht einfallen, dass ich wie so ein Blackout habe. Und auf der anderen Seite, und das ist ein Gefühl, was immer mitschwingt, was hast du dir hier vorgenommen? Ich kann das überhaupt nicht. Eigentlich bin ich ein Hochstapler. Ich versuche hier irgendwelche Geschichten zu erzählen. Das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Ich sollte das lassen. Ich sollte überhaupt was anderes machen. Und selbst wenn ich weiß, dass ich ja eigentlich schon eine Menge an Arbeiten realisiert habe, die sehr gut funktioniert haben, woraus ich auch Selbstbewusstsein schöpfen kann, also eigentlich kann ich das, das spielt alles keine Rolle. Es ist immer wieder so, ich kann das nicht und lass es bleiben. Und das ist ein einziger Krampf.
Nicht stören. Er schreibt.
Gemeinsam mit Matthias Baxmann habe ich vor einiger Zeit die Tuba-Novelle des Darmstädter Schriftstellers Rainer Wieczorek als Hörspiel bearbeitet.
Die Störung. Oder wie Beckett die Maulwürfe vergiftete.
In dem Stück kämpft ein Stipendiat um einen Essay über Samuel Beckett, während täglich die Klänge eines probenden Tuba-Spielers in sein Arbeitszimmer dringen.
Von Beckett lernen heißt warten lernen. Vielleicht kommt bald der Tag, an dem alles ganz schnell geht, weil der Hinterkopf weitergearbeitet hat. Eine Krise ist kein Scheitern. Die Vorstellung, ein Arbeitstag müsse produktiv sein, ist ohnehin eine bürgerliche Vorstellung, die wirkliches Vorankommen erschwert, indem sie mit ihren in der Arbeitsgesellschaft entwickelten Imperativen Masse statt Klasse produziert. Sich mit Beckett auseinanderzusetzen, heißt, überflüssige Aktivitäten einzudämmen, das Wenige zu wagen.
Wenn ich mir am Vormittag sage, also okay, es passiert heute nichts, ich mache hier Feierabend, das ist ganz schwierig, weil als freischaffender Autor hat man ja ständig das Gefühl, also man muss, oder ich habe jedenfalls das Gefühl, ich muss am Tag immer irgendwie eine bestimmte Zeit füllen, die etwas mit Geldverdienen zu tun hat. Ich kann jetzt nicht einfach spazieren gehen oder lesen oder in eine Bibliothek gehen, etwas tun, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Das ist das schlechte Gewissen, was mich hindert, dann die Arbeit einfach ruhen zu lassen. Das sind die Kräfte, die wirken. So ungefähr.
Die Störung ist das Gefürchtete und Gewünschte zugleich, konstatiert der immer tiefer in eine Schreibkrise geratene Essayist in unserem Hörspiel und beginnt, sich das eigene Scheitern schönzureden und sich abzulenken, zu prokrastinieren, wie es heutzutage heißt. In einer Musikalienhandlung besorgt er sich ein Tuba-Mundstück, auf dem er in den immer länger werdenden Arbeitspausen den Tuba-Spieler von gegenüber begleitet. Auch ich greife immer häufiger zu einem Prokrastinationsinstrument. Auf einem Regal direkt unter der Karte mit dem Beckett-Motto »Wieder scheitern, besser scheitern« liegt eine eingestaubte Ukulele, mit der ich mir das Warten auf die richtigen Worte verkürze. Ähnlich wie der Essayist flüchte ich vor der Schreibaufgabe und hege zugleich die Hoffnung, dass währenddessen der Knoten platzt, der entscheidende Funke zündet.
Das ist der große Gruppenraum.
An der Wand des Seminarraums der Autorenschule Schreibhain steht der Satz, ich habe alles, aber auch alles richtig gemacht.
Ist das nicht schön? Man kommt rein und weiß, ja. Ich bin hier richtig. Ich habe auch immer alles richtig gemacht. Ja.
Es kann also schon mal kein Fehler gewesen sein, dass ich mir eine professionelle Beraterin gesucht habe. Tanja Steinlechner hat in Hildesheim literarisches Schreiben studiert, als Autorin und Lektorin gearbeitet und vor 5 Jahren ihre eigene Autorenschule gegründet. Verborgene Ängste, sagt sie, seien oft der Grund für eine Schreibblockade.
Wir haben ja alle so seltsame Ängste, auch manchmal sehr irreale Ängste. Was denken die anderen über mich? Wer erkennt mich in meiner Figur? Was wird meine Mutter sagen, wenn sie das Buch liest? Komme ich mit dem Stoff zurande? Bin ich überhaupt gut genug? Diese größte Angst, wenn ich die gefunden habe, kann es sehr hilfreich sein, die auf meine Figur zu übertragen. Also es geht, glaube ich, ein Stück darum zu sagen, wie kann ich mit dieser Figur verbunden sein, diese Persönlichkeitsanteile größer machen und sie modifizieren, damit spielen. Ich glaube, dieses Spiel ist eben auch dann ein großer Spaß und eine große Freude am Schreiben. Wenn ich das kann, dann gehe ich, glaube ich, immer ein Stück weiter weg, hoffentlich von einer Schreibblockade.
Während Tanja Steinlechner weiterredet, denke ich an Robert, den Protagonisten meines Romans. Ein etwa gleichaltriger Journalist und von Selbstzweifeln geplagter Romanautor. Welche Ängste könnte ich auf diese Figur noch übertragen?
Das ist auch so ein Punkt, wo wir dran arbeiten. Diesen inneren Kritiker, den wir ja alle so ein Stück in uns tragen, also einen Zensor förmlich schon ein Stück zur Seite zu legen und zu lernen, es gibt verschiedene Phasen des Schreibens. Das eine ist eben eine Phase, wo ich wirklich im Schreiben bin. Und das andere ist eher eine Phase, wo ich dann ins Überarbeiten gehe und wo ich genau diese kritische Stimme natürlich brauche. Aber eben vielleicht nicht gerade dann, wenn ich das erste Mal kreativ an einen Text rangehe und wirklich damit arbeite. Also das sind so kleine Techniken, die wir nach und nach immer wieder vermitteln. Aber ich kann natürlich auch zu einer Schreibblockade kommen, möglicherweise, weil mein Thema nicht so viel mit mir zu tun hat oder weil ich mich noch nicht genug damit beschäftigt habe oder weil es mich auch wirklich nicht genug reizt, also weil es eigentlich etwas anderes ist, eine andere Geschichte, die ich erzählen möchte.
Alles ist
zusammen.
Während Tanja Steinlechner mich berät, treffen nach und nach die Studentinnen und Studenten ihrer berufsbegleitenden Autorenausbildung ein. 10 Frauen und 2 Männer nehmen an einem langen Tisch Platz. Um dem inneren Zensor von vornherein keine Chance zu geben, beginnt jedes Wochenendseminar mit dem automatischen Schreiben.
Das ist eine Übung, wo man den Stift ansetzt und eigentlich klassischerweise tatsächlich die einzige Bedingung ist, man schreibt, man setzt den Stift nicht ab und man kann nichts falsch machen. Also es geht nicht darum, jetzt einen perfekten Text zu schreiben, es geht nicht darum, irgendwie etwas Verlagsreifes abzuliefern, sondern es geht einfach darum, sich erst einmal einzuschreiben. Und manchmal dabei tatsächlich auf Ideen zu kommen, die aus dem Unterbewusstsein gespeist sind.
Zu Beginn des Seminars zieht eine der Studentinnen aus einer Schale einen Zettel und liest den Satz vor, der darauf steht.
Der Autor eines solchen Textes sollte nämlich eine ganz bestimmte Haltung annehmen.
So. Okay, das ist der erste Satz. 10 Minuten automatisches Weiterschreiben.
Alle notieren sich den Satz, den die Studentin gerade vorgelesen hat, und schreiben weiter. Automatisch quasi. Das heißt, alles, was ihnen dazu einfällt, wird festgehalten. Ein Warm-up für das Wochenendseminar, in dem es dann um die Romane gehen wird, an denen die künftigen Autorinnen und Autoren gerade arbeiten. Einmal monatlich treffen sie sich in der Autorenschule, um Schreibtechniken zu erlernen und an ihren Texten zu feilen, die am Ende der anderthalbjährigen Ausbildung zu fertigen Manuskripten gereift sein sollen. Diese werden dann auf einer Abschlussveranstaltung ausgewählten Literaturagenten präsentiert. Das Wichtigste, sagt Tanja Steinlechner, sei das Reden über den eigenen Text, Kritik aushalten und annehmen zu können.
Am Anfang fällt das noch sehr, sehr schwer. Und wir merken immer, dass das wirklich eine große Herausforderung ist und manche meistern sie auch nicht. Und irgendwann, so gegen Ende des dritten Semesters, bekommt es eine totale Normalität. Und das dann auch irgendwann zu lernen, nicht persönlich zu nehmen, zu merken, es ist keine Kritik an mir als Person, sondern es ist eine Kritik tatsächlich am Text, die mir hilft, den rund zu machen. Und letztlich, irgendwann gehe ich ja in eine Öffentlichkeit. Zumindest die Studenten, die hier sind, wollen das, die wollen veröffentlichen. Und spätestens dann bin ich dem ja sowieso ausgesetzt. Und dann kann es ja sehr, sehr angenehm sein, im Vorfeld das erst einmal einer kleineren Kritikerschaft gegeben zu haben.
Nach dem automatischen Schreiben spiele ich mal wieder Ukulele. Robert steht noch immer auf dem Hügel über der Stadt. Ich könnte ihn runtergehen oder etwas resümieren lassen. Vielleicht trifft er auch jemanden, bekommt eine problematische SMS oder er setzt sich zu dem biertrinkenden Kreis um den Gitarrenspieler, der einen Absatz zuvor im Text Erwähnung fand. Es gibt viele Möglichkeiten. Zu viele. Momentan.
I don't want.
Übrigens ein haltloses Gerücht, dass es sich bei den drei Männern im Pelz um Brüder handelte. Selbst von Drillingen war die Rede gewesen, dabei sahen sie sich nicht einmal ähnlich und hießen nur rein zufällig alle drei mit Nachnamen Hindel.
Der Schriftsteller Tilman Ramstedt liest aus seinem Roman Morgen mehr.
Darüber hinaus hatten sie wenig Gemeinsamkeiten, sie mochten einander nicht besonders und die Pelzmäntel waren einfach ein Geschenk zu ihrem 25-jährigen Unterweltjubiläum gewesen. Das war damals so üblich. Man muss wissen, dass die Frankfurter Unterwelt in den frühen 70ern noch ziemlich arbeitnehmerfreundlich gestaltet war. Es gab Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, es gab kostenlose Kinderbetreuung, es gab Wandertage und einen Kummerkasten für die Vorschläge und Beschwerden der Mitarbeiter.
Der Titel Morgen mehr ist durchaus programmatisch gemeint. Tilman Ramstedt hat seinen Roman innerhalb von 3 Monaten verfasst und während des Schreibprozesses häppchenweise im Internet veröffentlicht. Pro Tag ein Kapitel. Der frisch entstandene Text, für den es noch nicht einmal eine wasserdichte Plot-Idee gab, wurde Abend für Abend vom Lektor seines Verlages lektoriert. Die Abonnentenschar im Netz konnte so pünktlich am nächsten Morgen mit neuem Lesestoff versorgt werden. Ein ziemlicher Druck für einen Autor, der dafür bekannt ist, von Schreibblockaden geplagt zu werden und deshalb Abgabetermine nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten einhalten zu können.
Ich war sehr gespannt, was passieren würde, wenn ich mir das bei Morgen mehr nicht erlauben kann, weil ich halt da jeden Tag schreiben musste. Es war aber schon so, dass ich jeden Tag diese Mini-Krise hatte. Jeder Tag war ein bisschen wie einen ganzen Roman schreiben. Aufwachen ist ein Okay. Ich muss, und ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich weiß nicht, was ich schreibe, aber vielleicht noch so ein ganz gutes Gefühl, dann anfangen, scheitern, dann fliehen vor dem Scheitern, verzweifeln, dann es wieder versuchen, wieder versuchen, wieder versuchen und irgendwann gelingt es, dieses tägliche Wunder. Das war komisch, dass es wirklich alles halt in kürzerer Zeit nur da war. Also die Verzweiflung dauerte dann nicht mehr Wochen, sondern halt jeden Tag nur ein paar Stunden. Mehr hatte ich halt auch nicht dafür.
Das funktioniert allerdings nur, wenn es jemanden gibt, der das Ergebnis des ins Stocken geratenen Schreibprozesses erwartet. Ein Verlag, der den Roman bereits angekündigt hat, Leser, die an dem Schreibexperiment des Autors interessiert sind. Erfolg, dachte ich immer, würde das Selbstwertgefühl stärken, könnte also dazu beitragen, Selbstzweifel zu überwinden. Der Bachmann-Preisträger Tilman Ramstedt schüttelt entschieden den Kopf.
Völlig absurde Vorstellung, die natürlich auch ich hatte. Nee, den Bachmann-Preis, das war ja auch ganz schlimm. Also so toll das alles war, aber ich bekam ja für einen Ausschnitt aus dem Buch, das noch gar nicht fertig war. Und sozusagen zu wissen, okay, und jetzt das Weiterschreiben mit dem Wissen, dass da plötzlich ein Erwartungsdruck aufgebaut wird, das machte es nicht leichter. Ja, Erwartungen spielen natürlich eine große Rolle bei den Ängsten, aber ich bin erschüttert darüber, dass sich jeder Roman wieder wie der erste Roman anfühlt. Und das mag vielleicht auch etwas Gutes sein, weil man ja sonst vielleicht in irgendeine Routine verfällt oder so. Aber so ein bisschen, ein klein bisschen Routine wäre doch schön.
Hey, okay.
Während Tilman Ramstedt telefoniert, ja, denke ich über die unberechenbare Dynamik des schöpferischen Prozesses nach. Was tun, wenn es nicht läuft?
Ja.
Hartnäckig bleiben und ausharren, in der Hoffnung, dass es irgendwann klappt? Oder loslassen, ja, spazieren gehen, den Kopf frei bekommen, mal durchlüften?
Durchgeschüttelt werden ist, glaube ich, bei allen Verkrustungen ganz gut. Das ist sozusagen die eine Bewegung. Die andere, und die ist die viel schwierigere, ist dieses, nein, ich halte jetzt durch. Und sagt, nee, ich fliehe jetzt nicht. Und da gibt es ja auch diese berühmte 28 Minuten, die man irgendwie durchhalten muss. Ich versuche es immer mit 30 Minuten, also eine Art Abmachung mit den Zweifeln machen. Lass mich mal 30 Minuten in Ruhe. Und das klingt absolut lächerlich, weil 30 Minuten ist ja nichts. Aber wenn man mal 30 Minuten vor einem leeren Bildschirm sitzt, dann merkt man, wie unendlich lange das sein kann. Und sehr häufig ist passiert, dass wirklich in Minute 28 oder sowas dann der eine Satz kam, den ich suchte.
I forgive you, 'cause I can't forget you. You've got me in between the devil and the deep blue sea.
Inzwischen habe ich aufgehört, in der Geschichte zu denken. Im Hinterkopf arbeiten andere Dinge. Exposés und Rechnungen müssen geschrieben, Interviews geführt werden. Mehrere Abgabetermine für journalistische Arbeiten rücken näher. Da ich nicht zu den wenigen Autoren gehöre, die ausschließlich von ihrer schriftstellerischen Tätigkeit leben können, bleiben meist nur die Abendstunden für die Arbeit am Roman. Doch der Familienalltag endet selten mit dem Zubettbringen der Kinder. Auch soziale Kontakte wollen gepflegt werden. Der Roman rückt immer weiter in den Hintergrund. Beim Joggen erinnere ich mich an meine letzte langanhaltende Schreibphase. Ein 6-wöchiger Stipendienaufenthalt auf dem Lande. Davor befand ich mich in einer ähnlichen Krise. Die ungestörte, kontinuierliche Arbeit in der Abgeschiedenheit hat dazu geführt, dass ich das Romanmanuskript bald darauf abschließen konnte. Eine Schreibklausur in einem ähnlichen Zeitrahmen lässt sich momentan allerdings schwer realisieren. Doch vielleicht wäre eine Arbeitswohnung eine Möglichkeit oder wenigstens ein Zimmer. Vielleicht könnte ich dort an ein paar Tagen in der Woche für einige Stunden Ruhe und Kontinuität finden.
Hallo.
Hier ist das Land. Schön.
Freund und Kollege Michael Eppmeier besucht mich als einer der ersten in meinem frisch angemieteten Schreibrefugium. Aus früheren Gesprächen weiß ich, dass er das Gerede über Schreibblockaden für etwas überzogen, ja geradezu unnötig hält.
Wenn ich eine Schreibblockade habe, heißt das, nichts hindert mich am Schreiben außer mir selbst. Ich habe ein Projekt, ich habe Zeit zum Schreiben, ich habe Gelegenheit zum Schreiben und ich erlaube mir eine Schreibblockade. Die muss man sich ja erstmal leisten können.
Meinst du, es ist vielleicht eine Möglichkeit, damit besser umgehen zu können, wenn man sie nicht ganz so ernst nimmt?
Ich glaube, man tut immer gut daran, sich als Autor oder Autorin nicht so ernst zu nehmen. Und die Schreibblockade ist dann sozusagen die Feuerprobe, der Moment, in dem die Versuchung, sich ernst zu nehmen, extrem groß ist. Und umso wichtiger ist es dann, sich in dem Moment nicht ernst zu nehmen, sich klar zu machen, das ist ein Luxusproblem und das werde ich überwinden, weil es auch nur ein Luxusproblem ist.
Ich habe auch gelesen, dass Thomas Mann zum Beispiel auch unter Schreibblockaden litt, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, weil er so viel schrieb und auch eigentlich so bekannt dafür war, so einen eingeteilten Tag zu haben, aber dann...
Vielleicht war da auch so immer Zeit für die Mini-Blockade jeden Tag. Viertelstunde Blockade, dann ist es auch abgehakt.
Nee, ich dachte mir, dass diese Schreibblockade eben auch zu diesem Bild dazugehört, sich vielleicht auch den Familienalltag so vom Leib zu halten, ja, dass alle auf einen Rücksicht nehmen.
Fatih hat eine Blockade, jetzt sprich ihn nicht an. Ja, ich glaube, so kann es laufen.
Versuchst du auch so Zeit herauszuschlagen für das Schreiben eines Buches, wenn du gerade an einem Text arbeitest, an einem längeren, dass du das versuchst irgendwie so zu organisieren, dass eine Kontinuität entsteht für die Arbeit an dem Text?
Ich versuche das und scheitere daran. Ich bin tatsächlich dann auch ein bisschen Opfer meiner eigenen allzu unglamourösen oder unromantischen Haltung dem Schreiben gegenüber. Ich bilde mir wenig bis nichts darauf ein, Schriftsteller zu sein. Und das macht es mir wiederum schwer, mir diese Freiräume zu erkämpfen, dann auch in dieser Dynamik mit Frau und Kindern. Und wie kann ich mich aus dem Familientrubel rausziehen, wenn ich jetzt mal Kontinuität zum Schreiben brauche? Das ist in meinem persönlichen Fall eine riesige Schwierigkeit, auch sehr viel größeres Problem als die Schreibblockaden. Die Art von Blockaden, mit denen ich dann zu kämpfen habe, gehen auch, glaube ich, eher aus diesem Problem hervor. Es sind nicht herangezüchtete Blockaden, weil ich nicht weiß, was ich mit meiner Schreibzeit anfangen soll, sondern eher Blockaden der Art, dass ich die Schreibzeit nicht finde. Und wenn ich sie dann doch finde, bin ich noch so drin in allem anderen, habe so wenig Abstand von dem Alltagsleben, aus dem heraus ich an den Schreibtisch mich geflüchtet habe, dass ich dann nicht in den Text reinfinde. Das ist eher die Art von Blockade, die mich betrifft. Und es ist auch eine Art von Blockade, über die ich weniger schnoddrig reden würde als über die Luxusblockade.
Wer sich den Luxus einer Arbeitswohnung leistet, kann sich nicht auch noch den Luxus einer Schreibblockade leisten, finde ich. Deshalb habe ich Robert erstmal von seinem Hügel geholt und das Kapitel beendet. Wie es weitergeht? Zunächst muss etwas für die zusätzliche Miete getan werden. Ein Radio-Feature über Schreibblockaden steht kurz vor dem Abschluss. Und gelegentlich treffe ich mich mit einem befreundeten Musiker, um ein bisschen Ukulele zu spielen. Aber irgendwann geht es weiter mit dem Roman. Ganz sicher.
I wanna cross you off my list. But when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist and I come winding back for more. I should hate you, but I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. You've got me in between the devil and the deep, the devil and the deep blue sea.